Und wenn dann jemand verwundert fragt, wie kann es denn sein, dass ein Mensch, Herr Rosenbaum, da mag sich nun manch einer fragen, da hat dieser Wladimir Rosenbaum in einem sehr langen Leben mit drei Menschen viele Jahrzehnte des Lebens geteilt. Wie gestaltet sich das für einen Menschen in der Beziehung zu diesen verschiedenen Ehefrauen und wie ist die Gestaltung des Lebens unter diesen dreien? Wie kommen die miteinander aus? Sie wohnen ja alle am gleichen Ort in Ascona.
Ja, das Leben wandelt sich, die Menschen wandeln sich und die Beziehungen wandeln sich. Und ich glaube, zur Aufrechterhaltung einer Beziehung oder um zu verstehen, was mit dieser Beziehung geschieht, auch ob sie sich gegen ein Auseinanderleben gestaltet oder umgekehrt, soll man nicht an Fiktionen festhalten, sondern die Wandlung zur Kenntnis nehmen, die Wandlung miterleben. Und dann ist eine Wandlung, eine echte Wandlung ist ja ein natürlicher Prozess. Und so glaube ich, wenn ich zurückblicke, dass der Verlauf meiner Ehen ein sehr glücklicher war, obwohl die beiden ersten Ehen mit einem Auseinandergehen endeten, aber mit einem Auseinandergehen nicht nur in Frieden, sondern in Harmonie, wo jeder erkannte, dass sein Weg der Wandlung, seine Evolution, ihn anderswo hingeführt hatte als den anderen, jedenfalls aus dieser intimen Gemeinschaft hinaus. Wenn man das akzeptiert, dann akzeptiert man auch den gewandelten anderen und der andere akzeptiert einen auch. Meine beiden geschiedenen Frauen, mit denen ich nach wie vor in Beziehungen stehe, haben auch meine dritte Frau akzeptiert. Und meine dritte Frau hat meine beiden ersten Frauen akzeptiert, weil alle drei wissen, dass keine der anderen Abbruch tut. Das sind selbstständige Beziehungen, die ihren eigenen Weg gegangen sind. Und wie ich schon sagte, mit meiner jetzigen Frau, mit der ich nun über 20 Jahre verheiratet bin, verbindet uns eine absolute kameradschaftliche Beziehung, die durch dick und dünn hält und sich bewährt. Als ich da ungefähr ein Jahr nach unserer Verheiratung in dieses teuflische Justizirrtumsverfahren geriet, wo ich des Betruges bezichtigt wurde, mit dem ich überhaupt nichts zu tun hatte oder jedenfalls nicht keine betrügerische Beteiligung mit diesem Sachverhalt hatte, in den ich will gar nicht sagen hineingerutscht, weil indem ich in ganz anderem als betrüglichem Zusammenhang zu tun hatte, da hat sich meine Frau, die ein Jahr mit mir verheiratet war, eben bewährt. Sie wusste, dass ich unschuldig bin.
Mögen Sie etwas genauer sagen, was damals als Anschuldigung, als Schwierigkeit war, um besser zu verstehen?
Das war Folgendes. Es kam hierher nach Ascona ein Schwede. Die Schweden sind mir von jeher immer sehr sympathisch gewesen. Ein Schwede, der sich an mich herangeschlichen hat und auf den ich hereingefallen bin. Er hat es mir glaubhaft gemacht, dass er ein unehelicher Sohn des Baron von der Heydt sei und dass er wieder Kontakt gefunden habe mit dem Baron von der Heydt. Er hatte auch Kontakt aufgenommen, natürlich nicht als unehelicher Sohn, sondern er wusste, dass ich mit dem von der Heydt nichts zu tun haben wolle, weil aus ganz anderen Gründen.
Wer war dieser Baron von der Heydt?
Der Baron von der Heydt, das war der Besitzer von Monte Verita. Ein Mann, ein sehr schillernder Mann, ein Mann, ein Mann ohne Gesinnung, so dass man nicht nur mal sagen kann, dass er Nazi gewesen sei, aber er hat sich also in Nazi-Schweinereien betätigt. Er war der Bankier für die Hinterlage von Lösegeldern in Nazi-Geschichte, also schlimme Sachen. Das gehört dann sicher weiter nicht hierher. Der Baron von der Heydt ist auch verhaftet gewesen, hat sein Gesicht dadurch gewahrt, dass er der Stadt Zürich seine Sammlung schenkte und dem Kanton Tessin seine Besitzung hier. Und ist also neben ein Strafverfahren durchgekommen, also ohne Strafverfahren. Und ich war darüber im Bilde, war auch gegen ihn tätig gewesen. Das ist vielleicht
als mit als Anwalt tätig gewesen.
Als Anwalt, ja. Ich war übrigens der Anwalt der Vorbesitzer des Monte Verità. Als ganz, ganz junger Anwalt bin ich durch einen Zufall, habe ich als Klienten bekommen, eine große internationale belgische Firma, die Schiffswerten, Öl hatten und so weiter. Und die hatten diese Familie hatte einen Sohn, der war ein bisschen aus der Art geraten und sie konnten ihn im Geschäft nicht so gut verwenden. Und dann haben sie, das waren Leute, die unendliche Vermögen hatten, da haben sie spaßeshalber, damit dieser Sohn irgendwie sich amüsieren könne, haben sie den ganzen Monte Verità gekauft für ihn, damit er dort irgendetwas tue. Dann hat sich also gezeigt, dass er nicht viel tun könne. Dann haben sie ein Inserat gemacht, dass der Monte Verità zu verkaufen sei. Für damals, das ist also 60 Jahre her ungefähr, für 360.000 Pfund, der ganze Monte Verità, der heute 50, 100 Millionen wert ist. Und dann hat dieser Baron von der Heydt dieses Inserat offenbar gelesen und wie das so ist, ein Bankier, der hat 60 offeriert die Welt, der hat die Hälfte, der hat 180 offeriert. Dann haben sie das mir übergeben, das war denen ganz egal, ob 180, ob 360, ob nicht, ich soll das denen verkaufen, dem von der Heydt verkaufen. Und ich habe dann denen gesagt, das ist ja... steht ja gar nicht im Verhältnis, auch 360 sei viel zu wenig. Dann haben die mir geantwortet, ja, dann soll ich doch kaufen. Dann habe ich gesagt, ich habe die Mittel nicht. Dann haben sie geantwortet, dann tun sie, was man ihnen sagt. Und dann habe ich diesen Monte Verità, den von der Heydt für 180.000 Franken verkauft. Als Anwalt der damaligen Leute. Da war also nicht gegen den von der Heydt, sondern das war einfach eine Geschäftsabwicklung, die ich bedauerte. Aber später habe ich dann gegen den von der Heydt Angelegenheiten vertreten müssen, bei denen er in einem sehr schlechten Licht dastand, sehr schlechten Licht. Kurz und gut, dieser Schwede hat mich also konsultiert und hat mir gesagt, von der Heydt wolle ihm aus seinem Vermögen 15 Millionen vermachen, aber das dürfe also zu seinen Lebzeiten nicht bekannt werden. Es dürfte auch nicht die Beziehung zwischen dem Schweden und dem von der Heydt bekannt sein, wie man das am besten mache. Und dann sagte ich ihm, ja, also am einfachsten ist, dass er ihnen eine Schuldanerkennung unterschreibt, dass er ihnen 15 Millionen schuldet, zahlbar nach seinem Tode. Und dann hat mir dieser Schwede, ich habe den Text dieser Erklärung aufgesetzt, zwei Zeilen. Und da hat mir der Schwede der heiligen Zeit ein Blatt gebracht, wo diese Erklärung stand, unterschrieben, mit der Unterschrift von der Heydt. Ich kannte die Unterschrift und dachte, das sei also in Ordnung. Effektiv hatte sich der Schwede eingeschlichen bei dem von der Heydt und hat mit ihm also auf literarischer Basis verkehrt, hat ihm Bücher geschenkt und hat sich Bücher schenken lassen mit Widmung. Und zwar so lange, bis er ein Buch hatte, wo auf der ersten freien Seite nur unten an der Seite die Unterschrift von der Heind war. Dann hat er dieses Blatt ausgeschnitten, hat diesen anderen Text mit Maschine draufgeschrieben und so. Und nun kam die Geschichte dann heraus und dann wurde ich vom Untersuchungsrichter verdächtigt, dass ich im Komplott mit den Schweden war. Der Schwede hat bei seiner ersten Deposition gesagt, ich habe davon nichts gewusst. Das gefiel aber dem Untersuchungsrichter nicht. Er wollte mich gern dabei haben und hat den Schweden so lange bearbeitet, bis er gesagt hat, ja doch, doch, das haben wir zusammen gemacht. Das ist im Prinzip diese Geschichte.
Wusste der Schwede von Ihren früheren Verbindungen oder von Ihren früheren Auseinandersetzungen mit von der Heide?
Wahrscheinlich, ich würde das sicher gesagt haben, Der Zufall wollte es, dass vor einigen Monaten erschien bei mir eine Halbschwester dieses Schweden, jetzt entfällt mir sogar der Name. Ich würde es mir einfach, das ist psychologisch sehr interessant. Die zu mir kam, weil er das nicht, sie wusste nicht recht, was das war. Und dann habe ich ihr die Geschichte erzählt, wie sie wirklich war. Und der Bruder hat ihr das ganz anders erzählt. Dann hat sie dem Bruder geschrieben und der Bruder hat ihr geantwortet und sie hat mir die Antwort gebracht, wo der Bruder gesteht, dass er gelogen hat und dass ich nichts gewusst habe. Ich habe also darüber, schwamm darüber, ja. Also das war diese Geschichte von Till heißt der, T-H-I-L, Till. Das war die Geschichte. Und dann wurde ich in Untersuchungshaft genommen, habe 7 Monate Untersuchungshaft gehabt. Und wie das so ist bei Justiziertum, da konstellieren sich Sachverhalte, die unwahrscheinlichsten, die als Indizien, die scheinen Indizien zu sein. Die Justiziertümer setzen sich zusammen aus vermeintlichen Indizien. Und bei Justiziertümern ist es ja so, dass die Untersuchungsbehörden meistens gutgläubig sind. Es kommt kaum vor, dass ein Staatsanwalt wissend, dass es anders ist, das glaube ich nicht. Sondern es ist so, das Gericht, das mich freigesprochen hat, jedenfalls der Gerichtspräsident, ist heute noch überzeugt, dass ich schuldig bin. Trotz dann also ganz klotzigen Entlastungstatsachen.
Liegt da in dieser Schuldüberzeugung des Gerichtspräsidenten auch noch etwas drinnen von diesem Mit-30er-Geschehen und dem...
Ich glaube ich nicht, das ist ein hochanständiger Mann, dieser Gerichtspräsident.
Und auch nichts von diesem...
glaube ich, es war so, ich habe dann in diesem... Der Gerichtspräsident ist dann zur Meinung, hat gesehen, es kann nicht stimmen mit der Schuld und hat dann also sich selbst die Konstruktion gemacht, dass ich es in einem gewissen Zeitpunkt gemerkt habe, wo aber das Verbrechen schon begangen war, so dass mein Merken kein Teil am Verbrechen war. Der Gerichtspräsident war absolut gutgläubig und wie ich sagte, er ist wahrscheinlich heute noch der Meinung, ich sei schuldig gewesen, hat aber doch gemerkt, das kann nicht, es klappte nicht recht mit dieser Schuld und hat sich dann sich selbst die Konstruktion gemacht, dass ich zwar nicht beteiligt gewesen sei, dass ich es aber dann gemerkt hätte, nachdem das Verbrechen konsumiert war, so dass ich also nicht, und dass ich aber dann, anstatt den zu denunzieren, des Verbrechens, weiter ihm geholfen habe, aber nicht mehr kriminell. Und ich habe dann, der Anwalt von der Heid schrieb dann, von der Heid, dass es nie unterschrieben. Ich sage, entschuldigen Sie, das wäre die Unterschrift von der Heid. Wir sind erst später, sind wir darauf gekommen, dieser Schwindel mit dem Blatt aus dem Brief. Und dann meinte der Gerichtspräsident, diese Briefe von mir, wo ich also empört an den Anwalt schieb und empört an von der Heid, diese Briefe seien ad hoc von mir und seien nicht nicht aus Überzeugung geschrieben. Also eine sonderbare Konstruktion, wobei ihm das einfachste Raisonnement nicht eingefallen ist, dass ich bei so einem Schwindel, auch wenn ich ein Krimineller wäre, doch nie mitgemacht habe, weil das ja herauskommt. Das muss ja herauskommen, nicht wahr? Ja. Es könnte also eine ganze Reihe von Indizien oder Tatsachen sein, die da die beweiskräftig sind, dass ich es nicht habe sein können. Kurz und gut, die ganze Welt meinte, ich sei also da schuldig, und die Welt meinte, ich hätte mich dann als schlauer Mann herausgedreht aus der Verurteilung. Meine Frau wusste, ohne irgendwie über Tatsachen Bescheid, wusste, dass es völlig ausgeschlossen sei, dass ich in einer solchen Sache schuldig sein könne. Das ist ganz blöd, nicht wahr? Und da hat sich also meine erste Frau meine dritte Frau, in wunderbarer Weise bewährt. Sie hat sich so bewährt und das hat sie so mitgenommen, dass sie wiederum einen Lungenrückfall hatte und auf den Tod erkrankte. Und während dieses Prozesses, ich war ja 7 Monate in Untersuchungshaft, und dann während des Prozesses, der noch einige Tage dauerte, lag sie also zwischen Tod und Leben im Spital in Davos. Und hielt zu mir, das hat mir also sehr geholfen.
Gab es Kontakt, brieflichen Kontakt
zwischen? Ja, wir hatten also brieflichen Kontakt. Sind hier diese Gefängnisse sehr human. Also da kann man sich gar nicht darüber beklagen. Ich habe auch weidlich Korrespondenzen geschmuggelt und ein ganzes dickes Tagebuch mit der schmutzigen Wäsche hinausgeschmuggelt und so. Das ist also alles hier nicht so streng. Das auch übrigens dann auch herausgekommen ist. Die haben das Tagebuch dann bei meiner Frau gefunden. Da stand auch kein Schuldgeständnis drin. Nun also zurück zu den drei Frauen. Es ist darüber nicht viel zu sagen. Wir haben normale, freundliche bis freundschaftliche Beziehungen miteinander. Sie waren ja gestern dabei, als wir mit meiner dritten Frau, meine erste Frau, besuchten, die jetzt kurz vor ihrem 90. Geburtstag steht. Und Sie sehen, dass wir ein menschliches, klares Verhältnis haben und ein ebenso klares, meinerseits vielleicht etwas zurückhaltenderes Verhältnis habe ich zu meiner zweiten Frau, bei der die Verbindung sind unsere Kinder. Und wie dieses Verhältnis ist zwischen diesen drei Frauen, mag ich Ihnen Folgendes zeigen. Sie haben gesehen, diese schöne Liegenschaft, dieses Grundstück mit diesem Haus, das meine erste Frau besitzt. Sie ist nicht mehr Eigentümerin, das heißt, sie hat das meinen beiden Töchtern geschenkt. Und die erste Frau wird von meinen Töchtern als die Tante Aline bezeichnet. Das sind ja klare Situationen. Meine erste Frau steht auch mit der zweiten Frau sehr gut und steht gut mit meiner dritten Frau, wobei eine gewisse Schwierigkeit darin besteht, dass meine Frau im positivsten Sinne eine typisch deutsche Frau ist und meine erste Frau eine typisch welche Frau ist. Es ist also da ich will nicht sagen Antagonismus, aber es ist da eine gewisse, ich will nicht einmal sagen Schwierigkeit, sondern eine gewisse Unbequemlichkeit des Kontaktes. Aber die haben also, vertragen sich also sehr gut und können sogar mal über Wesentliches miteinander reden. Ja. Ein weiteres Indiz für diese absolut natürliche Lebensweise, die also manche Leute verwundern mag, ist die Feier meines 80. Geburtstags, die stattgefunden hat im Hause meiner ersten Frau, mit meiner zweiten Frau, mit meiner dritten Frau, mit meinen Töchtern, mit Freundinnen, mit Freunden. Und darüber kann ich kurz etwas sagen. Ich mag Geburtstage nicht. Und ich wollte auch meinen 80. Geburtstag nicht feiern. Ich vermag nicht einzusehen, warum man ausgerechnet diesen Tag, an dem, für den man ja überhaupt nichts kann selber, warum man nun den feiern soll. Aber kurz und gut, das sollte gefeiert werden. Und ich wollte nicht, und da hat mich meine erste Frau beschimpft, und die zweite hat mich beschimpft, und die dritte und die Kinder haben mich beschimpft. Aber ich sage, nur gut, in Gottes Namen, feiert den. Und dann ist das also gefeiert worden im Hause meiner ersten Frau. Und an diesem Geburtstag haben mich zwei Freunde, der eine, der Fritz Hochwelder, Dramatiker, und der andere, der Historiker, der Professor Jean von Salis, mit dem ich seit unendlichen Jahren befreundet bin, haben mich überrascht mit einer Laudatio. Und da musste ich antworten und habe geantwortet, improvisiert natürlich, aber ich habe da so einiges über menschliche Begegnung, über Beziehung erzählt und habe dann eine Parabel verwendet, die mir sehr willkommen war. Kurz vor der Feier hat mich eine Freundin, die an der Feier teilnahm, gefragt, etwas indiskret oder vielleicht sogar nicht mit vollendetem Takt, mit welcher meiner drei Frauen ich eigentlich am glücklichsten gewesen sei oder sei. Und dann sagte ich ihr, ich werde diese Frage später beantworten, und habe dann die Gelegenheit meines Dankspruches dazu benutzt, diese Parabel zu erzählen, und erzählte Coram Publico Folgendes, dass ich seit 20 oder mehr Jahren mit einem Ägyptologen, einem Autodidakten befreundet sei, einem Italiener, ein ganz, ganz ausgezeichneter Mann, von dem ich schon sehr viel gelernt hätte, und der besuche mich oft, und ich täte ihn jedes Mal zum Essen einladen, und jedes Mal nach dem Essen erkläre er immer Stereotyp, non ho mai mangiato così bene come oggi, ich habe noch nie so gut gegessen wie heute. Und das hat er so das letzte Mal natürlich auch wiederholt, non ho mai mangiato così bene come oggi, und ich sage, Gare, das sagst du das seit 20 Jahren schon. Und er sagte, no proprio oggi, gerade heute habe ich so gut gegessen wie noch nie. Und wenn man mich fragt, mit welcher meiner Frauen ich am glücklichsten gewesen sei, so kann ich nur sagen, dass ich seit 20 Jahren noch nie so gut gegessen habe, wie ich heute gegessen habe. Das war also meine Antwort auf diese indiskrete Frage. Und habe gesagt, hic et nunc, immer und jetzt.
Und da schwingt doch für den Goy viel mit vom ursprünglich Jüdischen, dieser Bedeutung des Augenblicks.
Ja, der Augenblick gilt. Ja, mehr ist nicht zu sagen.
Und wie ist es dann, wenn dieser Augenblick etwa im Hinblick auf den Staat Israel feste Formen beginnt zu bekommen? Welche Beziehungen haben sich zwischen Ihnen, der ganz früh in der Jugend durch den Vater zur frühen Zionistenbewegung einen Kontakt bekam? Ja. Was hat sich da für Sie ergeben?
Ja, da fällt mir Folgendes ein. Meine ältere Tochter hat mich, als sie 6 Jahre alt war, hat sie eine Frage an mich gestellt, und zwar wahrscheinlich deswegen, weil sie offenbar in der Schule irgendeinen antisemitischen Insult, irgendeinen Affront erfahren hat, hat mich plötzlich de but en blanc, also einfach plötzlich ohne Voraussetzung, gefragt, Papa, qu'est-ce que c'est les Juifs? Papa, was sind das die Juden? Und dann habe ich ihr erklärt, dass die Juden ein Volksstamm seien, die seien aus ihrem Lande vertrieben worden, haben 2000 Jahre anderswo leben müssen, dann hätten wiederum gute Menschen gefunden. Man sollte ihnen ihr Land zurückgeben. Dann seien sie in ihr Land zurückgegangen. Und das sei jetzt der Staat Israel und dort. Worauf meine clevere Tochter sagt, alors pourquoi tu n'y vas pas, Papa? Also warum gehst du nicht hin, Papa? Eine logische Frage. Worauf ich ihr sagte, schau, Francine, das ist schwierig. Ich bin nun seit Kind auf anderswo. Ich habe die Tante Aline geheiratet gehabt. Ich habe jetzt deine Mama, ist mit mir verwandt. Die sind beide nicht Juden. Und ich habe das Wort Zwitter nicht gebracht, aber ich habe so eine Zwitterstellung. Und so bin ich zwar im Herzen und in der Überzeugung Jude, bin aber, ich habe auch dieses Wort nicht gebracht, ein Diaspora-Jude, der versucht, sich in der Diaspora zurechtzufinden. Und mit dieser Auskunft musste sie sich bescheiden und mit dieser Auskunft bescheide ich auch mich. Wobei, ich glaube, für mich wenigstens, das Judenproblem in geistiger Weise gelöst zu haben. Ich habe Ihnen einen Traum erzählt, den ich hatte, wo ich Ihnen sage, ich habe zwar hier keine Heimat, ich habe auch meine Heimat nicht in Israel, aber ich habe meine Heimat in meinem geistigen Judentum in mir und bin da sehr zu Hause und fühle mich da sehr sicher.
Und es gibt auch Parabeln, Parabeln, in denen man dieses Sichersein im Augenblick und in sich deutlich machen kann. Es gibt da so ein Erlebnis mit einem Portefeuille.
Ja, sehr wichtig. Ja, dieses Portefeuille-Erlebnis, wie Sie es nennen, ist eigentlich eher ein Beispiel, eine Parabel, die mir richtig zu sein scheint als Erklärung und zur Deutung der jüdischen Mentalität oder zur Deutung der Verschiedenheit, zur Erklärung der Verschiedenheit zwischen der jüdischen und einer anderen Mentalität. Der Sachverhalt ist der folgende. Ich hatte in Lugano für 8000 Francs eine Skulptur gekauft, die ich am nächsten Tag abholen sollte. Ich hatte die 8000 Francs auf der Bank geholt. Ich hatte sie in mein Portefeuille getan, wobei ich kein Brusttaschenportefeuille zu tragen pflege, sondern ein Portefeuille, das man in der rückseitigen Hosentasche trägt. Und ging dann am Morgen ins Geschäft, weil ich, bevor ich nach Lugano fuhr, wollte ich noch Korrespondenz und sonstiges erledigen. Ich ging hinunter im Bewusstsein, mein Portefeuille in der Tasche zu haben. Als ich mich dann auf den Weg machen wollte, griff ich automatisch mit der Hand nach rückwärts und es war kein Portefeuille in der Tasche. Ich rief zu Hause an, dass ich mein Portefeuille vergessen hätte, kein Portefeuille. Also des langen Suchens endliches Resultat war, dass ich in der Wirtschaft nebenan, wo ich wahrscheinlich eine Tasse Kaffee getrunken hatte oder sonst was, die Toilette benutzt hatte und dass mir beim Ordnen der Kleider, wie es so schön heißt, das Portfolio aus der Tasche gefallen war und ich hatte es nicht gemerkt. Und der Zufall wollte es, dass es gefunden wurde, dass man mir das mitteilte, großes Fest, großer Blumenstrauß und so weiter. Das ist nur die Vorgeschichte. Einige Wochen später spielte ich, wie gewohnt, meine Schachpartie von 1 bis 2 im Café Schiff, Battello, an der Piazza, und ging dort wieder auf die Toilette. Und im Begriffe, die Kleider zu ordnen, um das schöne Wort wieder zu gebrauchen, blickte ich auf den Boden und da lag mein Portfolio, in dem ich übrigens da 1000 Franken hatte. Es lag das Portfolio und ich habe dann vehement, ja, kann schon sagen vehement, diese Erkenntnis in mir aufgenommen und habe mir fast laut gesagt, aha, so verliert man sein Portfolio. Und also geistig voll gesättigt mit dieser Erkenntnis habe ich meine Kleider geordnet und habe die Toilette verlassen, das Portfolio vergaß ich. Das blieb in der Toilette liegen, als ich nach einer halben Stunde meinen Kaffee zahlen wollte, merkte ich habe kein Portfolio mehr, ging in die Toilette, das Portfolio war aber schon längst weg.
Und fand sich nicht wieder.
Nun ist das vielleicht nicht für jedermann leicht verständlich, was ich daran so jüdisch empfinde. Es ist die Erkenntnis des also die Abstraktion des Vorganges zur Kenntnis zu nehmen, genügt. Der Vorgang selber ist nicht mehr interessant. Das ist die Erklärung. Und das ist eine, für mein Empfinden, jüdische Denkweise. Und nicht Denkweise, sondern jüdisches Verhalten, geistiges Verhalten.
Ja, und vielleicht, Herr Rosenbaum, nicht nur die Kenntnis und die Erkenntnis, sondern auch die Wichtigkeit der Wirklichkeit, so wie sie ist.
Ja, aber die Wirklichkeit, es genügt, die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen, ohne Konsequenzen zu ziehen. Also die Konsequenz wäre gewesen, dass ich also das Portfolio wieder aufnehme und so weiter. Aber das war nicht mehr interessant, denn ich wusste ja alles, was zu wissen war.
Herr Rosenbaum, Sie haben gesagt, wie Israel, dieser Staat, für Sie ist und dass das Judesein eigentlich etwas in Ihnen ist. Jetzt die Frage vielleicht, ob es dann nicht doch Konkretionen gibt in Form von Kontakten zu diesem Staat und in Form von Menschen, die gleiche Erlebnisgrundraster haben wie Sie.
Die gleiche Erlebnisse?
Grundraster haben wie Sie.
Ja, Erlebnisgrundraster, ja. Schauen Sie, ich bin also vor einigen Jahren auf das langjährige Drängen meiner nicht-jüdischen Frau endlich nach Israel gefahren, wo ich auch Verwandte habe. Den Kontakt mit Israel habe ich nicht über meine Verwandten gefunden, eigentlich auch nicht mit dem Staat, mit der Landschaft Israel, sondern mit dem geistigen Israel, habe ich gefunden auf dem Umwege über die Erelos-Tagungen, wo ich kennengelernt habe den Psychologen Erich Neumann, ein Schüler von Jung, eigentlich nur der Schüler von Jung. Jung hat wenig Schüler, effektive Schüler hinterlassen. Ein großartiger Mann, dieser Erich Neumann. Der hat zum Beispiel zwei sehr bekannte Bücher geschrieben, die Ursprungsgeschichte des Bewusstseins und die große Mutter. Sehr gute Arbeiten. Mehr als gute Arbeiten, zum Teil wenigstens weiterführend noch als Jung. Aber den habe ich also kennengelernt als Vortragenden in der Erinnerungstagungen. Das ist also schon über 20 Jahre her. Übrigens, währenddem ich hier vor mehr als 20 Jahren in Untersuchungshaft war, hat meine Frau in ihrer Not sich auch an Erich Neumann gewandt und hat ihn um Rat und gebeten. Und der Erich Neumann hat ihr folgende weiseste Antwort gegeben. Die einzige Rettung für ihren Mann wird sein, dass er erkennt, dass es sich nicht um einen außenweltlichen, nicht um einen äußeren, sondern um einen inneren Prozess handelt. Nicht interessant ist der Prozess, der Gerichtsprozess, sondern er soll sich kümmern um den inneren Prozess. Nun ist das natürlich viel verlangt von einem Menschen, der in Kenntnis der Möglichkeiten der Irrtümer der Justiz unschuldig im Gefängnis sitzt, der soll sich nicht um den äußeren Prozess kümmern, sondern um den inneren. Meine Frau hat mir diesen Rat rapportiert. Ich habe diesen Rat verstanden. Ich habe mich nur um den inneren Prozess gekümmert und bin wie durch ein Wunder freigesprochen worden. Ich habe also kennengelernt später den Professor Scholem.
Gershom Scholem
und Zamburski. Wobei gerade die Eheleute Zamburski sind eigentlich eher mit meiner Frau befreundet. Er Zamburski, mag mich sehr gern und vielleicht ein bisschen ähnlich wie mit dem Bonaiuti. Unsere Kontaktebene ist das gemeinsame Lachen. Wir lachen gern zusammen. Dem Scholem ist das etwas ein bisschen anders. Scholem ist, oder ich bin dem Scholem in seiner Denkweise verwandter als dem Zamburski, der reine Wissenschaftler ist. Der Scholem hat einen talmudischen Kopf, ein talmudisches Denken. Und das entspricht mir. Ich kann mit dem Scholem diskutieren, argumentieren. Beim Zamburski kann ich eigentlich nur hinzulernen. Ja. Und wir mögen also den Scholem sehr gerne. Wenn er in Berlin ist, sehen wir uns, hier sehen wir uns. Das ist also ein uns sehr angenehmer, mehrkantiger, wollen wir sagen, oder mehraspektiger von Freund. Freund von vielen Aspekten, die uns angenehm sind. Der Zufall wollte es, dass wir gerade in Berlin waren, als Scholem seine Rede vor der Akademie hielt. Mein Weg, ich glaube, das ist mein Weg von Berlin nach Jerusalem. So hieß, glaube ich, ein blendender Vortrag von meisterlichem Gestaltungsvermögen, von Humor, von tiefem Empfinden, ein Vortrag auch von bestem Geschmack. Etwas, was manchmal bei den Juden, die durch die Assimilation gegangen sind, ein Nachteil ist, ein Fehler ist, dass sie durch die Assimilation geschmacklich verunsichert werden. Nun, man kann also von Scholem nicht sagen, er sei ein assimilierter Jude. Er hat immerhin, er hat natürlich die ganze deutsche Kultur in sich, aber vollkommen bei sich geblieben und ist also durch Geschmacklosigkeit nicht affiziert, sondern ist ein Mann von Geschmack. Übrigens, das war sehr hübsch. Ich musste selbst einmal eine Ausstellung eröffnen und beschäftigte mich mit einem Zitat von Rilke, ich wusste nur nicht, wo das war, und ging hinüber in die Buchhandlung hier in meinem Hause. Da standen zufällig der Zamburski und der Scholem da, und ich frug den Buchhändler, sagen Sie, in einem Rilke-Gedicht kommt doch so etwas vor, worauf die beiden unisono das ganze Gedicht aufsagten.
Was eine Elegie?
Nein, das war... Schauen Sie, ich bin so ein Ignorant, ich weiß nicht mehr, welches Gedicht das war.
Non importa.
Über eine Statue. Ein berühmtes Gedicht, aber ich weiß es nicht. Ja.
Gibt es außer diesen genannten noch Bindungen herüber? Hat sich zu Weizmann oder zu Buber oder zu anderen noch längere Zeit ein Kontakt erhalten?
Bei Buber hat der Kontakt sehr lang. Kontakt mit Buber hat eigentlich ziemlich bald aufgehört, oder sagen wir so, er hat sich nicht fortgesetzt. Wahrscheinlich aus guten Gründen, weil diese Kontaktnahme eine zum Teil illusionäre gewesen war. Und nachdem die Illusion verflogen war, war auch der Kontakt verflogen. Weizmann habe ich seit meinem 8. Lebensjahr nie mehr gesehen. Ich habe ihn nur in Erinnerung als meinen bösen Konkurrenten. Aber das ist vielleicht auch eine jüdische Eigenschaft. Ich habe es ihm trotzdem nicht verübelt, mein Konkurrent gewesen zu sein. Als ich von Zürich, um das Stichwort zu brauchen, nach meiner Spanien-Affäre wegging, war ich ja eigentlich völlig entblößt, mittellos und stand vor dem Nichts. Ich hatte meine Situation weitgehend bereinigen können. Es ist so, ich verdiente damals viel Geld, hatte aber kein Vermögen, gab das Geld auch aus, habe aber meine sämtlichen laufenden Schulden bezahlen können und bin also sauber von Zürich weggegangen, bezahlen können, bis auf eine Schuld, nämlich eine große Steuerschuld, eben weil ich viel Einkommen hatte und wenig Vermögen, war die Steuer sehr hoch. Ich schuldete dem Steueramt rund 50.000 Steuern und habe mich beim Steueramt entschuldigt und habe gesagt, ich sei völlig außerstande, das zu bezahlen. Ich wolle sehen, wie die Zukunft sich gestalte. Der Steuerkommissär, den ich nicht kannte, mit dem ich nur schriftlich verkehrte, war offenbar ein sehr geduldiger Mann, ließ mich lange in Ruhe. Und dann begann eine Korrespondenz, die sich auf Jahre hinzog, wo er mir immer wieder einen durchaus freundlichen Brief schrieb, sagte, ja, also ich müsse jetzt anfangen, irgendwie etwas abzuzahlen. Und ich ihm zurückschrieb, es tut mir leid, ich bin außerstande, bis der brave Mann schließlich die Geduld verlor und mir dann schrieb, er sei also dieser ewigen Erklärungen des Unvermögens müde und könne da nicht weiter mitmachen. Ich solle zahlen, wenigstens etwas abzahlen, ansonsten er mich exekutiere, also eine Betreibung gegen mich durchführe und mich auspfänden lasse. Und ich bekam diesen Brief und zeigte ihn meiner Frau, also meiner zweiten Frau, und sie fragte mich, was wirst du nun machen? Da sagte ich werde wieder einen Brief schreiben. Ja, was wirst du denn schreiben? Ja, das weiß ich ja nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe den Brief angefangen. Sehr geehrter Steuersekretär, ich bekenne mich mit bestem Danke zum Empfange Ihres Briefes vom, auf den ich Ihnen mit gegenwärtigem antworte. Weiter wusste ich nicht zu schreiben. Nach langer Zeit habe ich dann geschrieben, was mir einfiel. Nach langer Zeit fing ich dann an zu schreiben, was mir so etwa einfiel. Und zwar schrieb ich Folgendes. Ich schrieb noch einmal, sehr geehrter Herr Kommissar, entschuldigen Sie den Vergleich, aber Sie kommen mir vor wie ein Mann, der einen anderen Mann trifft und ihm die Hand zum Gruß reicht und der Begrüßte reicht die linke Hand zurück und die rechte nicht. Worauf der Grüßende sagt, Sie müssen mir die rechte Hand reichen. Worauf der Begrüßte erwidert, es tut mir leid, ich kann Ihnen die rechte Hand nicht reichen, die ist mir abgehackt, ich habe keine mehr, und zeigt auf seinen Ärmel, der in der Tasche steckt. in der Rocktasche steckt. Das ist, Herr Steuerkommissär, das Bild, das mir einfällt. Sie wünschen von mir, ich soll Ihnen die rechte Hand geben. Ich habe die nicht, ich habe nur die linke Hand. Sie verlangen von mir Geld, ich habe kein Geld, ich kann es Ihnen nicht geben.